es gibt doch immer diesen schönen Spruch, der Chirurg sagt, nee, ich kann nicht helfen, ich bin Chirurg für die rechte Hand. Der Tierarzt sagt, ah, was, Giraffe ist krank, kein Problem, ist auch nur großer Hamster.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute meine Ärztin, genauer gesagt meine Tierärztin. Und damit, hallo liebe Deborah, schön, dass du da bist.
Danke, schön hier zu sein.
Ja, der Name wie spricht man? Wir sind ja erst seit 2 Minuten per Du. Vorher war sie für mich immer die Frau Becker. Wie spricht Deborah?
Ja, da gibt's immer Diskussionen. Habe ich mit meinem damaligen Pfarrer auch diskutiert. Es heißt, bei mir heißt es Deborah.
Deborah ist also nichts Amerikanisches?
Nee, ursprünglich Hebräisch und heißt übersetzt die fleißige Biene. Ich glaube, meine Eltern haben sich was dabei gedacht.
Ah, aber deine Eltern sind keine Amerikaner?
Nein.
Woher kommst du eigentlich? Weil sprachlich, sie ist zwar um die Ecke, nicht, dass jetzt der ein oder andere denkt, wo fährt der Meier zum Tierarzt hin? Nein, sie ist wirklich um die Ecke, aber von der Sprache her bist du definitiv nicht hier geboren.
Doch, ich bin geborenes Münchner Kindl, nur meine Eltern sind NRWler. Und es gab, als ich klein war, ein paar Probleme, Sprachbarriere technisch mit meinem Vater. Und dann habe ich angefangen, dass ich Hochdeutsch geredet habe, damit mein Vater mich versteht.
Ach tatsächlich, die kleine Deborah war praktisch in München die Urbayerin sozusagen. Ja. Und der Papa sagt, Mädel, dreh Deutsch mit mir.
Ja, es war eher das, dass irgendwann mal großes Geschrei war. Meine Mutter in die Küche gerannt kam. Ich glaube, was hat sie gesagt? Irgendwie 2, 3 muss ich gewesen sein. War am Heulen. Mein Vater war etwas erregt. Und sie hat dann versucht rauszukriegen, was los ist. Und ich habe dann ein Glas Milch irgendwie gekriegt. Und habe dann gesagt, das ist Pfui. Ah. Und mein Vater hat es nicht verstanden und meinte, und jetzt auf einmal ist es Pfui. Und sie hat es doch sonst immer getrunken und jetzt ist es Pfui. Bis meine Mutter ihm klar machen konnte, sie hat gesagt, das Glas ist zu voll, das ist zu viel Milch.
Ja, selbe Schuld, wenn er von Nordrhein-Westfalen ins schöne Bayern, ja, München zieht. Warum ist er hierher gezogen?
Beruflich.
Was hat er gearbeitet? War er ja auch Tierarzt?
Nee, mein Vater ist ITler, Diplom-Informatiker. Ah, ganz was anderes.
Ah, okay. Und die kleine Deborah hat gesagt, jawohl, ich möchte Tierärztin werden.
Die kleine Deborah hat bis zur 9. Klasse war sie am Wanken und hat eigentlich überlegt, naja, Grundschullehrerin wäre so meins gewesen. Dann habe ich mitgekriegt, wie meine Bruder und seine Freunde drauf waren. Dann habe ich gesagt, okay, keine Kinder, Tiere.
Tatsächlich so früh schon?
Ja.
Mit 15? Ja. Also ich denke also mal, klassischer Weg, Gymnasium gemacht.
Ja. Genau. Und dann, also wirklich schon sehr früh, weil für mich stand es fest, entweder Kinder oder Tiere. Ich wollte irgendwas in die Richtung machen. Ja, Tiere war dann eben, mein Bruder ist es schuld, sagen wir es so. Und ja, dann Abi fertig gemacht. Studium war dann nicht ganz so easy, weil habe erstmal keinen Platz gekriegt. Bin über eine Verlosung reingekommen. Das heißt, man fängt dann ein paar Wochen später an. Also alle anderen haben 6 Wochen Vorlauf gehabt und ich habe dann innerhalb von ein paar Wochen diese 6 Wochen Vorlauf nachholen müssen. Und ja, habe mich dann durchgekämpft.
Es ist ja ganz spannend, wenn eine Münch... Ihr habt in der Stadt gewohnt, in der Innenstadt oder Stadtrand?
Eher Stadtrand.
Ich lasse mir eingehen, wenn die kleinen Mädels auf dem Land sagen, wo sehr viele Kühe und Pferde und Ziegen sind, dass die dann natürlich schneller mit dem Beruf des Tierarztes vertraut werden. Aber ein Stadtkind, hattet ihr ein Haustier oder wie ist die Liebe zu den Tieren entstanden?
Also da ist auch ein bisschen meiner Mutter geschuldet. Zum einen, wir hatten eigentlich immer Katzen. Mein Vater hat schon Katzen gehabt, als er studiert hat. Das war einfach so. Und das andere ist, wir haben so oft Urlaub auf dem Ferienhof gemacht und immer auf dem Bauernhof. Und meine Mutter ist auch mit uns immer in den Zoo gegangen. Ich kann, meine Güte, in München, was macht man mit den Kindern, um sie zu beschäftigen? Ne? Wir sind so viele in den Zoo gegangen. Ich habe irgendwann als kleines Kind den Leuten dann erklärt, warum das Tier so und so funktioniert und warum es das und das macht. Also meine Mutter ist schuld. Mein Bruder ist schuld, dass ich schlussendlich geworden bin. Meine Mutter ist schuld, dass ich so ein Faible für Tiere habe. Und meine Güte, wie man es sonst halt hat, man schaut sich Tierdokus an und ist das alles faszinierend. Und klar, je mehr man damit in Kontakt kommt, desto eher hat man da auch wirklich dann so ein Faible für.
Aber über eine Verlosung, ja, ist es tatsächlich so begehrt, der Studienplatz?
Ja. Also man muss es so sehen, ich bin in einem Studiengang gewesen, da haben wir über 300 Leute gehabt.
In einem Jahrgang?
In einem Jahrgang und davon sind auch viele relativ schnell dann wieder gegangen. Dann sind aber von irgendwo aus dem Ausland oder sonst was sind welche dazugekommen. Also ich glaube, am Ende waren wir trotzdem noch 260 so in dem Dreh rum. Und ausgelegt sind die Unis aber dafür nicht. Also ich habe ja in München studiert und ganz ehrlich, in unseren Hörsälen, wir saßen auf den Stufen, weil nicht genug Platz war. Bücher hat man eigentlich überhaupt nicht leihen können aus der Bibliothek. Also ich habe neben dem ganzen Studium her gearbeitet, weil ich mir die ganzen Bücher auch kaufen musste, weil gibt's nicht zum Ausleihen. Es gab immer bloß ein paar Bestandsbücher, die halt da sein mussten. Es ist ein absoluter Run.
Nach wie vor noch?
Ja. Nur komischerweise scheinen sie nach dem Studium, irgendwie tut sich da ein schwarzes Loch auf und sie verschwinden alle.
Ja, ich denke es mir gerade, weil die Tierärzte trotzdem ja irgendwie dünn gesät sind oder ja. Ist das nur ein Eindruck von außen, weil ich kenne nur dich.
Nee, also es ist wirklich so, es ist dünn gesät, also man tut sich auch wirklich schwer, nochmal welche zu finden. Ich suche ja auch schon seit einer Weile. Es ist nicht einfach. Und es ist halt teilweise das Problem, es ist halt immer mehr dieses Work-Life-Balance, wo halt viele Wert drauf legen, das ist nicht überall machbar. Und wenn dann einer wirklich mal in dem Beruf arbeiten will, weil er es wirklich von Herzen machen möchte, dann ist es trotzdem so, klar, dann gehen viele in die Kliniken. Da ist es leider auch so, dass die natürlich so viel zu tun haben, dass dann die Leute auch entsprechend eingesetzt werden und dann sind sie halt auch mal schnell durch und können nicht mehr so, wie sie gern wollen. Und deswegen haben auch die Kliniken so eine hohe Durchlaufsrate. Und deswegen gibt es leider immer weniger Kliniken, weil die den Status nicht aufrechterhalten können, weil fehlt das Personal.
Also ich kenne die Tierärztinnen, also ich sage bewusst Tierärztinnen, denn ich habe in München Lehramt studiert und es gab die Tiermedizinerinnen-Party. Und alle meine Kommilitonen wollten immer zu dieser einen Tiermedizinerinnen, die haben schon automatisch immer Tiermedizinerinnen gesagt, weil da steppt der Bär, haben sie gesagt, sind tatsächlich, die Frauenquote ist sehr hoch, gell?
Ja, also wir haben, das konnte ich an nicht mal zwei Händen abzählen, wie viele Kerle wir da drin hatten. Es war definitiv überlaufen von Frauen. Leider da dann auch so ein bisschen, ja, manchmal so diese, muss man leider sagen, manchmal so dieses Klischee, so diese Püppchen, die halt irgendwie im Reitstall eigentlich unterwegs sind und dann eben meinen, ja, hier mal ein Säbchen und da mal ein Spritzchen. Irgendwann stellt sich dann raus, ja, so funktioniert dann der Job doch nicht.
Das ist ja bei vielen Kindern so, wenn man mit den Neunjährigen spricht, ach, Tierärztin ist ein Traumberuf, jetzt bist du in der harten Realität angekommen, ist er denn so der Traumberuf oder sagst du, oh heiliger Gott, wäre ich lieber mal Grundschullehrerin geworden?
Nein, das auf jeden Fall nicht. Nein, also ich liebe meinen Job. Ich liebe ihn wirklich. Natürlich gibt es immer überall mal was, wo man sagt so, also heute, nee, ich komme nach Hause, schmeiß alles von mir, leg die Füße hoch, ihr könnt mich alle mal gern haben, ich mag nicht mehr. Solche Tage gibt es, glaube ich, bei jedem Job. Und ja, manchmal ist es anstrengend und bei uns ist ja auch oftmals viel zu tun. Dann wird es auch mal stressig und dann kann man vielleicht nicht jedem Patienten die Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, die man, wie man es gerne hätte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es trotzdem machen. Also ich mache den Job wirklich gerne und mir geht es halt drum um die Tiere und auch wenn mal hier und da vielleicht ein Besitzer dabei ist, wo man ein bisschen mit den Zähnen knirscht, das Tier kann ja nichts dafür.
Also ich habe heute sehr viele Fragen noch an dich. Ich möchte aber an dieser Stelle schon mal vorweg schicken, liebe Zuhörer. Mein Hund hat sie gerade begrüßt. Ihr habt schon eine kleine Liebschaft. Also ihr geht unwahrscheinlich gerne zu dir. Und du nimmst dir auch sehr viel Zeit. Also ich kann das nicht sagen, dass du dir für die Tiere keine Zeit nimmst.
Ja, wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich mir auch die Zeit. Ich meine, er ist einer der wenigen, für den ich sofort auf den Boden kriege. Ne?
Also es ist immer lustig, ich stehe daneben und sie liegt mit dem kleinen Dackelchen auf dem Boden.
Ja, wenn man mich so freudig begrüßt, dann darf das auch sein. Nein, also Wilson und ich haben doch eine sehr intensive Liebschaft.
Ja, und alles dank dem Studium. Wie lange studiert man eigentlich?
Im Grunde 5,5 Jahre. Länger als ein Humanmediziner.
Warum länger?
Ganz einfach, auch wenn die Humanmediziner jetzt schimpfen werden, was das Zeug hält, die lernen nur ein Tier. Das funktioniert immer gleich. Ob groß, klein, dick, dünn, es ist immer gleich. Wir müssen verschiedene Tiere lernen, die auch verschiedene Physiologie haben. Das heißt, schon mal anders funktionieren. Und sei es nur, man nimmt zum Beispiel die Verdauung. Von einem Hund die Verdauung läuft komplett anders als jetzt zum Beispiel von einem Rind. Also allein das macht einen riesen Unterschied.
Habt ihr dann im Studium auch so, das kennt man ja so von Biologen, die dann auf dem Huhn das Huhn aufschneiden müssen?
Hast ja.
du Habt ihr das tatsächlich?
Ja, also
Also Hühner, da hören doch einige auf. Also ich denke jetzt mal ganz speziell an die Salbendamen, die das Salbchen und ein Spritzchen.
Also ich glaube, bei denen war das härteste, als wir Anfang des Studiums, ich glaube im dritten Semester, musste man Landwirtschaftspraktikum machen. Und da mussten wir im Stall im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße schieben.
Naja, normal ausmisten halt.
Ja, halt wirklich die Drecksarbeit machen. Ja. Ne? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und wir kamen das erste Mal in den Stall, als sie uns rumgeführt haben, und ich hörte nur irgendwen quietschen: Ihr geht fliegen! Ich glaube, das war schlimmer. Das Preppen, die Anatomie war jetzt eigentlich, fand ich, sehr interessant. Klar, man muss sich an, die sind ja eingelegt, also sprich mit Formalin behandelt, dass die sich nicht so schnell zersetzen. Weil der Student möchte ja was sehen, ne? Und der Student kriegt mehr oder weniger eine Zeit lang ein und dasselbe Tier, damit er dann da weitermachen kann, wo er das letzte Mal aufgehört hat.
Ach so, ihr schneidet da mehrere Stunden an diesem Huhn rum?
Huhn haben wir jetzt nicht gehabt, Ziege, Hund, Katzen, das haben wir eher gehabt, Huhn so nicht. Aber,
also es ist ein totes Tier, das aufgrund des Alterungsprozesses gestorben ist wahrscheinlich?
Das sind unterschiedliche Todesursachen, teilweise sind sie auch in der Klinik verstorben, man weiß immer nicht genau, woran es liegt. Das ist anders als bei der Humanmedizin, man kriegt keine Liste so von wegen, ist an dem und dem gestorben, sondern es geht einzig und allein darum, dass man lernt, ja, Anatomiebuch schön und gut, da läuft die und die Sehne lang, aber wie sieht es jetzt in echt aus, finde ich die auch. Es geht eher darum, dass man das so, was man aus dem Buch kennt, dann mal in real sieht. Ich sage auch öfter teilweise zu meinen lieben Tieren, wenn ich dann versuche, Blut zu nehmen und die Vene nicht da langläuft, wo sie eigentlich laufen sollte, sage ich auch, du hast das Anatomiebuch nicht gelesen.
Aber du bist, jetzt nicht falsch verstehen, schon die Spritzchen und die Salbchen-Tante, weil aufschneiden tust du ja nicht, oder?
Doch, ich operiere.
Alles?
Nein. Ich mache Weichteilchirurgie, also sprich die normalen Standardsachen, die vorkommen, wie eben Kastrieren, sowieso eigentlich fast täglich. Meine Güte, Tumor-OPs mache ich dann eben auch teilweise, es sei denn, es wäre jetzt irgendwie groß im Bauchraum was, wo man eine andere Versorgung einfach schon allein von der Narkose her braucht, von der Sicherheit her. Sowas lasse ich gern die Kliniken machen, die sind dafür ausgerüstet. Knochenchirurgie mache ich nicht, weil das ist wirklich ein sehr spezielles Gebiet und ganz ehrlich, das sage ich den Besitzern auch, das ist was sehr Spezielles und das muss dann wirklich einer machen, der Ahnung davon hat, weil sonst kann man auch was kaputt machen und das will ich nicht. Und Zähne. Ich mache verdammt viele Zähne.
Jetzt bist du ja in der tiefsten Oberpfalz gelandet.
Ja.
Doch eigentlich nicht der Wunsch einer Münchnerin, ins tiefste Landesinnere zu ziehen. Tatsächlich.
Ich bin nie die Stadtpflanze gewesen. Ich habe wirklich immer lieber, also ich höre lieber die Vögel zwitschern als den Verkehr draußen. Und wir sind ja auch aus München weggezogen, da war ich noch relativ klein. Das heißt, ich bin dann auch in einer, in Anführungszeichen, ruhigeren Gegend dann wirklich groß geworden.
Aber da muss ich ja schon mal sagen, der liebe Papa, in München hat er die Leute schon nicht verstanden. Jetzt ist ja das nicht so dialektgefärbt und dann wagt er sich in die tiefste Provinz vor. Also ja, ja, der
meine
traut
Mutter,
sich was.
Meine Mutter hat übersetzt. Na, sie hat das besser hingekriegt. Jetzt mit den Jahrzehnten, er versteht mehr, aber ich glaube, mein Vater kann kein einziges Wort bayerisch aussprechen.
Aber ihr seid in die Oberpfalz gezogen?
Nein, wir sind bei Landshut. Ah. Also wir sind von München nach Ergolding bei Landshut gezogen und nur ich bin in die Oberpfalz weiter.
Weil sich da diese Stelle bei dieser Tierarztpraxis aufgetan hat?
Ja, im Grunde die Stelle ja, da habe ich aber noch eine Zeit lang in meiner Wohnung weitergehaust und bin dann gefahren. Ich bin vorher in die andere Praxis, bin ich genau in die entgegengesetzte Richtung, fast die gleiche Strecke gefahren. Autofahren macht mir nichts, also das habe ich gemacht. Aber als dann eben feststand, ich übernehme die Praxis, habe ich gesagt, naja, ich will ja den Notdienst irgendwie aufrechterhalten. Irgendwohin müssen die Leute sich wenden können. Weil viele einfach auch davor zurückschrecken, in die Klinik zu fahren, eben auch, weil sie sofort meinen, na, das ist dann viel teurer. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann muss ich auf jeden Fall herziehen und habe dann ewig und drei Fünfer gesucht und habe schlussendlich was gefunden.
Und jetzt bist du seit wie vielen Jahren in Hamberg? Das ist bei Breitenbrunn. Breitenbrunn ist bei Parsberg und in der tiefsten Oberpfalz nahe der A3. Nur um es kurz einzunorden. Also schon ja so 100 Kilometer von Landshut weg, von der Heimat.
Ja, so 93, 94 bis zu meinen Eltern.
Was ist dann deine Heimat? Weil, also ich könnte mit dir nicht tauschen, weil ich wohne schon seit immer in diesem Ort, in diesem kleinen Ort und mich bringt da auch niemand weg. Und du sagst, naja, dann München, dann Landshut, jetzt hier. Wo bist du zu Hause?
Also München hatte ich ja nicht eine Wahl. Ne? Ich war 4, als wir umgezogen sind. Ich glaube, mein Veto hätte nicht gezählt. Aber im Grunde Landshut, ja, das waren, also Ergolding waren 25 Jahre, wo ich mit meinen Eltern da gelebt habe, weil ich relativ lang bei ihnen geblieben bin. Also ja, Studium ist teuer, ne?
Ach, du bist dann täglich von Landshut nach München gependelt?
War nicht anders möglich.
Und danach, nach dem Studium, hast du dich dann beworben. Findet man dann schnell einen Job? Ich denke, wenn da über 100 Leute immer fertig werden, das ist ja dann...
Lustigerweise trotzdem nicht so einfach. Also ich habe, im Grunde habe ich noch zwischen den letzten Prüfungen, habe ich dann in Tierarztpraxen so als Aushilfe mehr oder weniger mitgearbeitet. Weil TFA-Ausbildung habe ich nicht, fertiges Studium war auch nicht, aber ich wollte halt irgendwie ein bisschen Praxis haben, also habe ich dann als Aushilfe hier und da dann bei den Tierärzten mitgearbeitet. Bis ich dann schlussendlich irgendwann dann endlich meine letzten Prüfungen rum hatte. Und da hatte ich dann, naja, in Anführungszeichen den Vorteil, dass ich halt schon in der Tierarztpraxis mitgearbeitet habe und dann einfach ein fließender Übergang zum ich arbeite jetzt als Tierarzt war.
Und dann hast du dich praktisch auf diese Stelle gesehen, weil ja deine Vorgängerin in den Ruhestand gegangen ist und hast gesagt, da gehe ich hin.
Da war es so, dass ich eine neue Stelle gesucht habe. Also ich war in einer Anstellung in der Praxis und da war halt ein bisschen problematisch, dass ich wirklich teilweise 90 bis 120 Stunden Woche hatte.
Was?
Und du kannst irgendwann nicht mehr.
Ja, aber 90 bis 120 Stunden, das ist ja,
ja
16 Stunden täglich.
Na gut, muss dann so sagen, da waren dann eben Wochenende und Nachtdienste mit dabei.
Also es ist ja echt eine Nummer. Vielleicht liegt es ja auch daran, weil es eben so viele gibt, dass dann der Arbeitgeber dann sagen kann, jawohl, dann kommt das und das und dies und jenes noch
genau.
dazu.
Aber von daher habe ich dann eben wirklich was Neues gesucht und hatte dann lediglich 2 Vorstellungsgespräche. Und bei dem einen wäre jetzt dann die Option gewesen, der machte eben auch viel Knochenchirurgie und war irgendwie Chefarzt in Regensburg eine Zeit lang von der Chirurgie, wo ich gesagt habe, okay, das wäre natürlich sau interessant, das alles mitzumachen. Aber dann habe ich Frau Dr. Seitz getroffen und ich habe mich mit ihr so gut verstanden und das fühlte sich so unproblematisch und unkompliziert an und so auf Augenhöhe auch. Und wir haben auch später festgestellt, woran das liegen könnte, nämlich, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Also beide Krebs, vielleicht lag es daran. Und dann war wirklich die Abwägung für mich das eine, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich wohl. Und da habe ich das Gefühl, meine zukünftige Chefin, das würde passen. Auf der anderen Seite das, wo ich dann extrem viel hätte lernen können. Aber ich kenne mich eben auch selber. Ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Das heißt, ich hätte mich selber so unter Druck gesetzt, um möglichst in kurzer Zeit auf das Niveau zu kommen, wofür der Jahre gebraucht hat, dass ich da dann wirklich eine Kopfentscheidung getroffen habe und gesagt habe, nee, da arbeitest du dich auf, auch wenn es toll wäre und auch wenn du da einen Fachtierarzt für Kleintiere dann nebenbei irgendwann hättest machen können. Das wäre so viel Stress gewesen, den ich mir selber mache, dass ich gesagt habe, nee, dann gehe ich jetzt wirklich diesmal Kopf- und Bauchentscheidung im Grunde, weil Bauch hat gesagt, ich fühle mich wohl und der Kopf hat gesagt, das ist die sinnvollere Variante, wenn ich das auf längere Zeit machen will.
Es heißt ja Kleintierarztpraxis.
Mhm.
Bei welcher Größe hört bei dir die Behandlung auf? Also was, wo du dann sagst, also Leute, bitte, nee.
Also ich habe ja in der vorherigen Praxis, habe ich ja Großtiere mitgemacht.
Was war das größte Tier, was du sagst, boah? Hm?
Die riesengroßen Bullen von der Fleischrasse, von denen man Angst hat, wenn sie einen direkt anschauen.
Ja, wie machst du denn das? Das ist ja.
Ja, das war immer ein bisschen problematisch. Also ich war ein bisschen Kletteräffchen. Man darf natürlich nicht zu denen rein. Das sind hunderte von Kilo reine Muskelmasse. Und meistens sind es mehrere zusammen in einem Pferch. Das heißt, man klettert dann auf den Pferch rauf. Der Bauer versucht einem das entsprechende Tier hinzujagen. Und mit einer langen Spritze versucht man dann zum Beispiel Spritzen zu geben.
Dass
untersuchen kannst du vergessen.
Dass sie einschlafen und sediert werden sozusagen.
Meistens schon allein die Medikamentengabe. Wie willst du es sonst machen, wenn du ans Tier nicht rankommst? Da habe ich schon so einiges mitgemacht, Großtiere.
Ja, aber du musst ja da, wenn sich dir den Huf bricht oder irgendwie so, das ist ja, hallo?
Na ja, gut, muss man sagen, gebrochener Fuß bei Rindern ist leider wirklich ein Euthanasiegrund. Da ist es wirklich halt so, das ist halt eine Sache, muss man leider sagen. Das Tier ist in dem Sinne für den Bauern eine Sache und dann ist es halt die Frage, macht es Sinn, das Tier am Leben zu erhalten oder nicht?
Für den Bauern eine Sache, für dich auch?
Rechtlich ist es ja leider immer noch so, aber ganz ehrlich, mir tat jedes Rind leid, was ich einschläfern musste. Mir tut bis heute jedes Tier leid, dem ich nicht helfen kann oder jedes Tier, das Schmerzen hat. Also wenn man mich in der Behandlung hört, selbst wenn ich den Tieren aus Versehen wehtune, ich sage immer Entschuldigung.
Ja. Also,
oder es tut mir leid, ich sage ja sogar Danke, wenn sie das Maul aufmachen und ich gesagt habe, so jetzt mal Maul auf, ne, und sie machen es auf, dann sage ich Danke. Also ich glaube nicht, dass es für mich eine Sache ist.
Bist du dann Vegetarier?
Das muss ich sagen, nein.
Ich war einmal dabei, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, beim Hasenschlachten. Der Meier wollte in den Hasen braten, wollte aber auch wissen, wo das Tier herkommt. Ich mach's kurz, ich habe es nicht gegessen, ich habe es nicht übers Herz gebracht.
Also ich hatte mal eine Phase, man muss im Studium Praktikum Veterinärwesen machen. Habe ich bei einer Freundin meiner Mutter damals Richtung Hannover oben gemacht und dann sind wir in eine Geflügelschlachterei gekommen. Und mir bricht bis heute das Herz, wenn ich daran denke, die haben die Hühner dann eben da kopfüber aufgehängt ins Betäubungsbad, sodass die dann nichts mehr mitgekriegt haben. Aber ein Huhn ist entkommen und das saß unterm Waschbecken. Ich war so kurz davor, dass ich das Huhn mitnehme.
Ja, ich hätte es
mitgenommen. Weil das saß total verängstigt unterm Waschbecken. Das tat mir so leid. Aber geht halt auch nicht, wäre Diebstahl gewesen.
Ja, das Problem ist halt wirklich, also ich möchte nicht jetzt zu tief ins Thema einsteigen, aber teilweise ist schon heftig, wie der Mensch mit dem Tier umgeht.
Ja, also es ist wirklich so, ich habe ab und zu Lust auf Fleisch und ich schaue dann, dass jetzt gibt es ja inzwischen diese Skalierung und diese Nummerierung von aus was für einem Bestand das in etwa ist. Ich esse verhältnismäßig dann weniger Fleisch als jetzt vielleicht der Otto Normalo. Mhm. Aber ab und zu hat man eben Lust drauf. Und
ja, ich auch.
Dann gucke ich halt, dass ich es ein bisschen so hinkriege, dass ich sage, naja, das kann ich für mich jetzt irgendwie vertreten. Ganz ideal ist natürlich, wenn man es irgendwo von jemandem kriegt, wo man weiß, wo die Viecher herkommen.
Diese Tiere untersuchst du nicht mehr. Also du machst keine Schweine mehr?
Nein.
Und wenn jetzt ein Autofahrer kommt, der versehentlich ein Reh angefahren hat?
Da ist leider so, dass dafür dann der entsprechende Försterjäger für verantwortlich ist.
Ist es schon mal vorgekommen, dass dann jemand gekommen ist und sagt, ich habe da den Hasen erwischt am Ding? Und
es ist wirklich schon mal... Ich habe es jetzt zweimal erlebt, dass einer ein Rehkitz angefahren hat und dann in die Praxis gebracht hat. Und haben wir beide Male leider nicht helfen können.
Aber hättest du geholfen oder hättest du gesagt, hey, da ist der Förster zuständig? Nee,
also wenn es möglich ist, dann versuchen wir zu helfen. Es bringen ja auch viele dann zum Beispiel die Vögel, die irgendwo aus dem Nest geschubst wurden. Ich versuche schon so weit wie möglich zu helfen, aber man kann eben auch nicht alles machen.
Wo hört es denn dann auf? Also nach oben hin keine Grenzen, aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen Flohzirkus und mein Floh hat Husten, ja.
Aufhören tut es bei mir bei Fischen. Zu Fischen habe ich keinen Draht.
Aber gibt es welche, die Fische machen?
Ja, es gibt sogar welche, die sich spezialisieren auf Kois. Man kann sogar Kois operieren.
Nee, jetzt, oder?
Doch.
Also und Spinnen?
Nur wenn ich meine Helferin vor ihnen retten muss und sie raustrage.
Aber es gibt ja welche, auch in unserem Umkreis, die wirklich, sage ich jetzt mal, Wildtiere vom Leguan über die Schlange haben.
Also Reptilien habe ich kein Problem mit. Ich habe selber eine Bardagame, das war damals ein Findling.
Was ist eine Bardagame?
Bearded Dragon heißen die auch. Das sind diese Echsen, die so ein bisschen sehr stachelig aussehen.
Ach, du hast die zu Hause?
Mhm.
Wie alt werden die?
So im Schnitt so um die 15 Jahre. Da sie ein Findling war, die ist ausgesetzt worden im Spätherbst. Und die ist damals dann in die damalige Praxis, wo ich geholfen habe, ist die gebracht worden. Und zwei Tage später dann noch eine männliche Bardagame. Den männlichen habe ich vermitteln können und die andere ist schlussendlich mir geblieben. Und ich kann eben nicht sagen, wie alt sie vorher war.
Das ist die gute Pflege, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also sie hat mir auch gezeigt, dass auch eine Bardagame sehr verschmust sein kann.
Echt? Aber kuschelst du mit dem?
Ja. Nee. Ich habe dann wirklich am Anfang immer mich mit ihr ins Badezimmer gesetzt, dass sie ein bisschen mehr sich bewegen konnte, bis halt feststand, sie bleibt bei mir. Dann habe ich ein Terrarium gebaut und dann habe ich mich mit ihr ins Badezimmer gesetzt und irgendwann fing sie an, dass sie dann so auch auf mich drauf gekrabbelt ist, am Anfang sehr schüchtern und dann irgendwann auf mich drauf und dann hat die sich bei mir in den Pulli eingedreht und hat geschlafen.
Aber sind die dann so wie ein Hund, sage ich jetzt mal, ist ja ein Unterschied zwischen Katze, Hund, sagt ihr, der Hund ist anhänglicher, ich hätte jetzt immer gedacht, mei, das ist eine Echse. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ein Mensch eine Beziehung zu einer Schlange oder zu einer Spinne aufbauen kann.
Also ja, mein Vater war so ein Musterbeispiel. Der hat eigentlich überhaupt keine Beziehung zu irgendwelchen Echsen gehabt, auch nie Kontakt. Und im Grunde haben meine Eltern entschieden, ja, die Bardagame bleibt, weil die ist jetzt schon, die hat schon einen Namen, jetzt ist vorbei, ne? Und ich hätte mir irgendwann eine Bardagame geholt, wenn ich ausgezogen wäre, aber gut.
Welche Tiere kommen dann am meisten zu dir?
Doch, Hund und Katze.
Und keine einzige Schlange, keine einzige Vogelspinne?
Also Vogelspinnen Gott sei Dank nicht, da wäre ich raus.
Würdest du behandeln?
Könnte ich nicht. Also das kriegst du auch im Studium, kommt das gar nicht vor. Schlange habe ich öfter schon behandelt, habe ich früher auch behandelt, ja, war jetzt aber keine.
Dann du da? Gibst du eine Spritze? Oder
das kommt eben drauf an, was es ist. Also ich habe auch schon mal eine Schlange gehabt, die zum Beispiel eine massive Verstopfung hatte. Ich habe auch schon eine Schlange gehabt mit einem Tumor an der Seite. Ich habe eine Schlange gehabt mit einer Mörder-Lungeninfektion. Also die haben auch einiges. Das Problem generell bei Reptilien ist eigentlich dann, die haben ja noch weniger Mimik oder zeigen noch weniger als jetzt ein Säugetier. Ne?
Also ganz konkret jetzt, den Tumor an der Seite, den sieht man. Die Lungenfunktion, sie hechelt dann wahrscheinlich. Von der Verstopfung möchte ich jetzt gar nicht reden.
Nee, also bei der Lunge ist es zum Beispiel so, die machen ja sehr wenige Atemzüge eigentlich. Man sieht es fast nicht. Also man muss wirklich eine ganze Weile daneben sitzen und gucken, bis man einen Atemzug sieht. Das gilt eigentlich für die meisten Reptilien. Jetzt war es bei der so, dass man sie deutlicher hat atmen sehen, als es normalerweise zeigen. Und zusätzlich war dann im Maul alles verschleimt, so dass man eben sehen konnte, okay, da ist was nicht in Ordnung.
Und die Verstopfung?
Röntgen.
Ich hatte mal eine Folge mit einem Zahnarzt und der hat gesagt, für ihn ist jeden Tag Weihnachten, weil er immer ins Behandlungszimmer reingeht und nicht weiß, was er vorfindet. Bei dir ist es ja noch extremer. Gibt es da mal ein Tier, wo du sagst, hey, nee, also da ist jetzt gut?
Ja, wenn einer nur versucht, mich zu fressen und die Besitzer selber Angst vor ihm haben, da muss ich dann sagen, gut.
Ja, aber wie merkst du das? Weil in der Regel, das Tier hat ja Angst vor dem Tierarzt. Du weißt ja nicht, wie das Tier reagiert.
Das ist dann wieder, das Hund und Katze haben relativ viel Mimik und zeigen das recht deutlich, was los ist. Dadurch, dass ich halt mit Tieren auch groß geworden bin, also ich kann schon erkennen, ist jetzt der nur ängstlich, ist er generell aggressiv oder nur verunsichert oder das kriegt man schon ein bisschen raus mit der Zeit.
War das jetzt ein Beispiel oder war das nur rein hypothetisch, dass der eigene Besitzer vom Hund Angst hat?
Kommt leider öfter vor, als man
ja,
meint.
Ja, bei mir auch. Ich hatte tatsächlich wirklich am Anfang, ja, sie schaut jetzt gerade zu dem kleinen Dackel hin, aber wie die das erste Mal gebellt hat, ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst vor dem eigenen Hund.
Also wenn man weiß, wie Wilson sich normalerweise verhält, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der aggressiv bellt.
Hast du die dann wieder heimgeschickt oder was machst du da?
Ich habe wirklich mal einen Fall gehabt, die musste ich wieder heimschicken. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, es war was ganz Banales. Aber sie haben es noch nicht mal geschafft, einen Maulkorb drauf zu machen, weil sie selber Angst vor ihm hatten und der hat auch nach denen geschnappt. Ich kann nichts machen. Wenn ich nicht mal an das Tier rankomme und wenn man keinen Maulkorb dran kriegt, dann kann ich auch nicht an das Tier ran.
Du könntest so ein Blasröhrchen nehmen mit so einem Gift, also so ein Betäubungspfeil drinnen.
Der Kurs war leider in der Uni voll, jedes Mal, wenn ich ihn machen wollte.
Echt, wirklich? Den nee. Doch. Den gibt es tatsächlich mit so einem Blasrohr, dass man dann...
Ja. Wildtier-Demobilisationskurs. Also das ist dann wirklich mit Blasrohr.
Hätte dich dann so, ich sage jetzt mal, Zoologietierärztin auch interessiert?
Ich
so
wäre
Elefant.
Ja, ich wäre sehr gerne in den Zoo gegangen, aber das geht nur über Vitamin A.
Hast du es probiert?
Ich habe, ich glaube, an 5 verschiedene Zoos hatte ich mal geschrieben. Einfach nur mal Praktikum für 1-2 Wochen, einfach nur, um reinzugucken. Außerdem Quatsch, Vitamin A, Vitamin B war es, Mann.
Was ist dann dein Lieblingstier?
Das gibt's wirklich nicht.
Also für mich wäre es immer der Elefant, ich bin absolut, und Nashorn.
Nee, so richtiges Liebling, nein, gibt's nicht. Ich finde, so jedes Tier hat eine gewisse Faszination und man kann mich auch im Zoo stehen lassen zur Not. Jedes Tier finde ich interessant und klar, Elefant, meine Güte, die sind natürlich majestätisch. Giraffen habe ich in Fuerteventura jetzt einmal live gesehen und habe sie füttern können. Meine Güte, natürlich war das ein tolles Erlebnis.
Und erkennst du dann auch, wenn die Giraffe Magenschmerzen hat? Weil, oder zumindest, wie die Giraffe funktioniert? Weil gelernt hast ja du die im Studium bestimmt.
Nein, die lernt man auch nicht. Aber läuft unter Säugetier.
Du könntest jetzt, wenn es wirklich Not am Mann wäre und die hätte eine Kolik, wüsstest du, was du machen müsstest?
Prinzipiell könnte ich mir erklären, was wahrscheinlich sinnvoll wäre. Es gibt doch immer diesen schönen Spruch, der Chirurg sagt, nee, ich kann nicht helfen, ich bin Chirurg für die rechte Hand. Der Tierarzt sagt, ah, was, Giraffe ist krank, kein Problem, ist auch nur großer Hamster.
Hat dich dann schon mal ein Tier gebissen?
Eins.
Nee, wirklich jetzt?
Ja, natürlich. Man kann es nicht immer vermeiden.
Egal,
aber ist ja
gefährlich.
Ja, die giftigsten sind allerdings in Berlin, habe ich festgestellt. Die bayerischen und Oberpfälzer Katzen sind nicht so giftig wie die in Berlin.
Warum, was ist da passiert?
Habe ich Praktikum gemacht während dem Studium in der Praxis. Ich glaube, erster oder zweiter Tag hat mich eine Katze gebissen, weil die eine Helferin den Kopf nicht festgehalten hat. Und Das war am Vormittag und abends war ich im Krankenhaus, weil die Hand aufs Vierfache angeschwollen war.
Das heißt es ganz häufig. Also das heißt, wenn mich jetzt eine Katze beißt, sofort zum Arzt gehen.
Sinnvoll ist es. Es sind eben einfach die Bakterien im Maul. Und das ist das Gleiche, wie wenn eine Katze einen Katzenbiss abkriegt. Es ist immer das Problem, gerade die spitzen Zähne. Die Haut schließt sich oben drüber, die Bakterien brodeln unten.
Da ist der Hund wieder besser, gell?
Hund kann auch gescheit wehtun.
Ja, nee, aber von den Bakterien her meine ich.
Auch nicht besser.
Das Gleiche.
Ja, das Einzige, was beim Hund ist, ist, dass es meistens, wenn sie nur kurz zubeißen, ist es meistens eher eine Quetschung. Bei den Katzen, dadurch, dass die Zähne halt so spitz sind, geht es halt gleich durch die Haut durch. Mhm. Aber mich hat auch schon mal ein Hund in den Hintern gebissen.
Hast dich weggedreht?
Ja, ich war aber schon 2 Meter weit weggegangen und der hat noch danach dann gemeint, so und jetzt zeige ich es ihr.
Was war das Schlimmste, was dir bis dato passiert ist, wo du sagtest, oh?
Eine ungefähr 600 Kilogramm schwere Kuh, die mich fast zermalmt hätte.
Es war in dieser Zeit in deiner ersten Tätigkeit sozusagen.
Ja.
Ja, und du warst doch auf dem Gatter gestanden und der Bauer hat ja, sie gehalten.
Ja, nee, da war das Problem, wir hätten, das war Blutprobennahme im Akkord, weil man muss ja immer wieder mal BHV-1-Tests machen und der hatte keinen richtigen Fangstand. Das heißt, er hat aus seinen Gitterstäben so eine Möchtegern-Fangvorrichtung gemacht, also so ein engerer Stand. Da sind die reingetrieben worden einzeln und dann sollte ich eben hinten dann Blut nehmen. Und das Problem war vor allem, er hatte irgendwie seine 2 Schwestern mit im Stall, die sollten helfen beim Treiben. Und dann haben die Kuh reingetrieben und dann ist die Kuh aber wieder rückwärts gerannt, Hat dann die Schwester umgerannt und die lag am Boden, kam nicht so schnell hoch. Und ich bin hingespurtet, habe die Kuh versucht aufzuhalten, habe hinten drauf gehauen, habe geschrien, habe sonst was gemacht, nur damit sie nicht auf die Frau drauf tritt, weil die ist so schnell nicht mehr hochgekommen, war halt auch schon älteres Semester. Naja, dann ist sie mir auf den Fuß gemalmt.
Oh.
Aber Frau ist nichts passiert. Und mein Fuß war danach im Eimer.
Aber ist auch wieder geworden.
Der ist wieder geworden. Also Gott sei Dank, Stahlkappe hat einen Großteil abgefangen. Das heißt, er war irrsinnig dick. Ich konnte ein paar Wochen lang nicht in den Sicherheitsstiefel rein. Mein Chef musste also die Großtiere alleine machen, weil ohne Sicherheitsstiefel habe ich gesagt, gehe ich in keinen Stall, mache ich nicht. Und aber Gott sei Dank, also Knochen waren alle heil.
Ist das der Grund, weshalb du bei deiner jetzigen Praxis die Großtiere abgegeben hast?
Nee, nicht wirklich. Also zum einen kam noch dazu, dass ich dann wahrscheinlich aufgrund von der körperlich harten Arbeit dann einen Bandscheibenvorfall hatte. Das heißt, dann sind einfach manche Sachen nicht mehr so ganz easygoing machbar, die man in der Großtierpraxis machen muss. Und das andere war wirklich, dass jetzt bei der Praxis ist jetzt auch Kleintier so viel zu tun, dass ich sage, wo sollte ich da noch Großtiere unterbringen?
Weil wir gerade sprechen von viel zu tun. Du bist ja wirklich 24/7 erreichbar.
Inzwischen habe ich eine Kollegin gefunden, die mir ein Wochenende im Monat abnimmt.
Ich habe einmal versehentlich, hätte der Wilson, also total bescheuert, er hat die Mülleimer erwischt und einen Avocado-Kern, ich habe ihn bis heute nicht gefunden. Und also da bescheuert, gell? Aber der Meier hat gedacht, dass der kleine Dackel den Avocado-Kern gefressen hat. Was macht er? Ruft natürlich beim Tierarzt Becker an. Es hat keine 3 Sekunden gedauert, du warst am Telefon. Du wirst doch auch gedacht haben, hey Junge, also du hast einen Knall. Der kleine Dackel Nein. wird doch nicht den Kern fressen. Aber du warst sehr freundlich am Telefon.
Ich versuche immer freundlich zu sein.
Ich war fix und fertig. Und
ja, aber es ist ja das, ich bin erreichbar oder versuche erreichbar zu sein. Es geht halt nicht immer. Und ich kann auch wirklich nicht alles machen und nicht immer arbeiten. Ab und zu hat man dann doch mal was vor. Ganz wenig. Ich habe ja kein Privatleben, aber ab und zu hat man was vor. Oftmals kann man Sachen schon klären, wenn man drüber geredet hat.
Ja, das ist ja eigentlich total doof, denn du hast mir bis heute noch keine Rechnung geschrieben für meine Beratung am Telefon. Also wenn du das 20 Mal machst, dann hallo.
Ja gut, das ist dann das, wo ich sage, naja, also wenn ich jetzt dann ständig mit dem Block und dem Stift in der Tasche rumrennen muss, das ist jetzt auch nicht so schön, dann lasse ich das halt unter, das ist dann freundlicher Dienst meiner Praxis laufen.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Man merkt deine Liebe zu diesem Beruf. Drum jetzt mal für alle angehenden Tierärztinnen und alle, die es werden möchten, wie viele Stunden in der Woche arbeitest du?
Gut, sagen wir mal, regulär kommen wir im Grunde auf eine normale 40-Stunden-Woche. Und ich muss sagen, Notfälle unter der Woche halten sich in Grenzen. Wochenenden sind meistens wieder ein bisschen mehr. Also sagen wir, dass vielleicht am Wochenende dann nochmal irgendwie so 8 Stunden vielleicht nochmal dazukommen. Bürokram mal außen vor gelassen.
Was war denn der kurioseste Anruf, den du als Notfall hattest?
Ja,
ich hoffentlich nicht der Avocado-Kern.
Nein. Nein, da habe ich sofort ein Telefonat im Kopf. Das war noch in der anderen Praxis, bin ich auf Großtiertour gewesen, Wochenende, Dienst alleine. Das heißt, man macht dann morgens eine Großtiertour und hat aber nebenbei das Handy halt immer dabei. Und dann rief einer an und die klang am Telefon schon so schrecklich, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich bin an Straßenrand gefahren und habe dann versucht, mit ihr zu reden. Die hat so geheult und so geschluchzt. Ich habe 5 Minuten gebraucht, bis ich überhaupt wusste, was sie überhaupt von mir will. Dann war es so, ja, sie war jetzt komplett aufgelöst, weil nämlich die Kätzchen hat Junge bekommen. Und die Jungen waren jetzt schon 6 Wochen alt. Und jetzt hat die Kätzchen einfach die Jungen verlassen. Und oh mein Gott, was soll sie machen? Und die sind doch noch so klein. Wie kann die Mutter nur die Kinder alleine lassen? Und meine Güte. Ich habe dann irgendwann gefragt, ja, wie alt sind sie denn? Ja, 6 Wochen. Sag ich, und jetzt fängt sie wieder an, dass sie rausgeht. Ja, genau, und jetzt wird sie nicht mehr wiederkommen. Sag ich, ja, also, ne, mit 6 Wochen, dann sind die auch schon langsam in einem Alter, wo die Mutter auch sagt, so, jetzt brauche ich mal Pause. Ja, aber das geht doch nicht. Sag ich, doch, die braucht dann auch mal Pause. Die sind alt genug, die sind im Grunde abgesäugt. Die fressen ja auch schon normal, oder? Ja, ja. Sag ich, ja, dann ist es auch nicht das Problem. Und immer wieder fiel sie mir ins Wort und fiel mir ins Wort. Und Riesendrama, weil die Katze nicht auftaucht. Nein, und die kommt nicht mehr. Und ja, was mache ich mit den Kleinen? Und muss ich jetzt dann Milch besorgen? Und was weiß ich was? Und während sie da am sich selber in Rage reden ist, sagt sie auf einmal, ah, jetzt ist sie zur Tür reingekommen.
Und die hat Abend angerufen, nee, jetzt, oder?
Nee, das war vormittags, aber es hat mich 45 Minuten gekostet.
Um Gottes Willen.
Die ich eigentlich noch, ich glaube, 7 Termine beim Bauern hätte haben können, wollen, müssen.
Ich will es ja gar nicht verschreien, ich bin ja ebenfalls so ein kleiner Propeller-Daddy beim Wilson. Teilweise sind die Hundehärchen und die Katzenhärchen und Dämmchen schon.
Ganz ehrlich, ich bin da als Katzenmama auch nicht anders.
Also du kannst es nachvollziehen.
Ich kann es immer nachvollziehen.
Jetzt fällt mir schon mal ein ganz, ganz großer Stein an dieser Stelle vom Herzen. Aber gibt es hin und wieder nicht Sachen, wo du denkst, bitte, hoffentlich kommt der nie wieder.
Ja. Ich bin so ehrlich, ja, natürlich. Man kann nicht jeden Menschen leiden.
Wegen was sollte man nicht den Tierarzt anrufen? Jetzt ist die Chance, dass du ein für alle Mal klarstellen kannst, hey Leute, wegen dem braucht man jetzt nicht unbedingt anrufen, da kann das Tier ruhig noch 2 Tage warten.
Darf ich auch 2 Sachen sagen?
Ja, auch 3, bitte.
2 liegen mir am Herzen. Das eine, das habe ich wirklich gehabt, da hat um 23:30 nachts eine angerufen, dass sie jetzt ein Flohmittel braucht. Das braucht's nicht unbedingt um die Uhrzeit. Das hätte auch noch Zeit bis zum nächsten Morgen.
Wenn sich das Hündchen so kratzt und wundscheuert.
Ja, aber trotzdem, die kratzt, das war dann, glaube ich, sogar, dass die sich schon seit 5 Tagen kratzt und jetzt hätte sie einen Floh gesehen und dann rief sie mich um 23:30 nachts an. Jetzt braucht sie ein Flohmittel und ich bin damals eben Nachtdienst, bin dann aus der Wohnung gestiefelt, in die Praxis gegangen und habe das gemacht, weil mein Chef gesagt hat, ich muss alles annehmen, was anruft.
Oh Gott, okay.
Und das Zweite ist, ganz ehrlich, wenn man mich am Wochenende anruft, um einen Termin auszumachen für irgendwas, ich habe den Terminkalender nicht dabei.
Ach nicht?
Nein.
Okay.
Ist ernsthaft und wahrhaftig. Ich habe auch wirklich dann einer gesagt, es ist ja schön, rufen Sie am Montag an. Der Terminkalender ist in der Praxis, ich nicht.
Ja, okay. Ich kann es nachvollziehen. Jetzt ist es ja so, wenn jetzt mein Hund Schmerzen hat, ich würde es nicht mal erkennen, wann er Schmerzen hat, aber könnte ich dem jetzt so eine Aspirin von mir auch geben? Hilft es nicht?
Aspirin, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ganz fernhalten sollte man sich vom Ibuprofen. Also das auf gar keinen Fall. Aspirin wird manchmal noch genommen, aber da ist dann eben auch die Rumrechnerei.
Aber helfen dann so Mittelchen für einen Hund auch für einen Menschen?
Zugelassen sind sie halt nicht.
Also wenn du jetzt ganz stark Kopfschmerzen hättest und du bist in der Praxis und deine Tabletten sind weg, würdest du dich am Medikamentenschrank für die Tiere bedienen und würdest sagen, nee, dann fahren wir doch lieber mal in die Apotheke?
Also das Einzige, was ich wirklich aus dem Tiermedizinschrank nehme, das sind dann teilweise mal die homöopathischen Sachen. Also wenn mir mal schlecht ist, dann muss es halt mal kurz ein Nux-Vomica sein.
Ach, das kann ich nehmen?
Ja.
Das habe ich ja für den Hund auch, das kann ich auch nehmen. Wenn mir schlecht ist, kann ich das gleiche Mittelchen nehmen.
Also das kann man machen. das ist kein Problem. Genauso kann man auch die Globulis Nux Vomica, die man halt für sich hat,
die
kann man
Entwurmungstabletten?
Die würde ich vielleicht nicht nehmen.
Ja, aber was passiert denn, wenn ich so eine Entwurmungstablette, muss man ja Tiere, muss man entwurmen? Weiß ja nicht, was für einen Hund hilft, kann für Menschen
also,
ja nicht schlecht
wenn
sein.
Du meinst, du müsstest dich entwurmen, dann würde ich mal ganz schnell drüber nachdenken, wie deine Handwasch
nee, aber du weißt, was ich meine. Weißt du, ich habe einen Bekannten gehabt, der hat immer diese Pferdesalben genommen.
Das verraten wir jetzt keinem, die nehme ich auch.
Echt?
Tensor Vet hat bei meinem kaputten Knie Wunder gewirkt. Das ist jetzt aber auch nur was man äußerlich aufträgt, wo eben Heparin drin ist, was ein bisschen kühlt. Also das ist jetzt was ich als Tierarzt jetzt nicht sage, dass man es nehmen darf, aber zur Not hat man eben mal.
Also die Frage war, hilft eigentlich die Medizin, welche für die Tiere sind, den Menschen auch bedingt?
Also im Grunde muss man sagen, eigentlich eher nicht, weil es eben für die Tiere ausgelegt ist. Das heißt doch teilweise eine andere Physiologie. Klar würde ich hier und das eine oder andere, weil es ja doch aus der gleichen Ecke kommt, von den Wirkstoffen her wahrscheinlich funktionieren, aber machen tun wir es nicht.
Ja, früher hat man immer gesagt, da gehst du zum Tierarzt, da ist es dann ganz günstiger. Tierarzt ist mittlerweile ganz schön teuer geworden, gell?
Ja, sagen wir mal so, die GOT ist ja jetzt dann erhöht worden, nachdem sie, ich glaube, 20 Jahre lang nicht erhöht worden ist, aber alles andere ist teurer geworden, was natürlich auch jetzt längst überfällig war.
Was ist eine GOT?
Gebührenordnung für Tierärzte.
Ach, das gibt, du kannst nicht abrechnen, was du möchtest?
Nein.
Nein.
Es gibt einen Riesenkatalog und du hast wirklich für jede Kleinigkeit hast du einen Preis, der vorgegeben ist. Und dann gibt's eben die Sache, dass du sagst, okay, einfacher, zweifacher, dreifacher Satz. Dreifacher Satz ist eben für sowas wie Notfälle gedacht. Dann musst du das auch so abrechnen. Aber du kannst dir jetzt nicht einen Wunschpreis überlegen.
Man fragt ja nicht über Geld, möchte ich an dieser Stelle nicht machen. Aber nur mal zum Einordnen. Weil man weiß immer, der Zahnarzt, das ist ja immer so das High-Level. Da lacht sich ja der Allgemeinmediziner, der schaut ja dann nach oben und der Zahnarzt lacht von unten herab. Wo steht die Tierärztin? Über den Zahnarzt oder unterm Hausarzt?
Unterm Hausarzt.
Echt
locker,
wirklich?
Locker. Ich habe eine ehemalige Klassenkameradin, die ist Humanmedizinerin.
Ja.
Und die hat bis vor kurzem auch noch als praktische Allgemeinärztin gearbeitet. Das heißt, ich weiß, was sie verdient hat. Also ich bin da drunter.
Naja, aber ich denke mir auch, kannst ja ganz schön viel arbeiten, aber du hast ja 5 Mädels zu bezahlen, Personal, die Praxis, dann dies.
Ja.
Und dann wurde es wirklich Zeit, dass die GOT angehoben wurde. Also das kam dir wahrscheinlich gerade recht.
Ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Preise angepasst und natürlich, es wird weiterhin alles teurer, Medikamente werden teurer, selbst die Verbrauchsmaterialien, alles wird teurer. Ja, irgendwo muss man schauen, dass man das natürlich wieder reinkriegt. Ich würde gerne von Luft und Liebe leben, aber bis jetzt habe ich es noch nicht hingekriegt.
Nicht so ganz,
gell? Nee, funktioniert noch nicht. Ah. Wenn ich es hingekriegt habe, sage ich dir als erstes Bescheid.
Würdest du den Job nochmal machen, ganz ehrlich?
Ja, ohne zu überlegen. Weil es gibt auch einfach Momente und teilweise sogar ganze Tage, wo man sich denkt, ja, dafür hast du es gemacht.
Ich würde jetzt gerne mal zu dem nicht schönen Themen kommen, weil die gibt es ja. Denn oft ist es ja so, dass du die letzte Station bist, mit dem man mit seinem geliebten Haustier hinfährt und dann wahrscheinlich alleine wieder nach Hause fährt.
Ja.
Ist doch ganz schlimm, oder?
Es ist nicht leicht. Also ich leide auch mit jedem mit. Meine Güte, wir haben das auch mitgemacht, schon vor Studium und sonst was. Ne? Wir haben immer Tiere gehabt, das heißt, wir haben das auch schon erlebt. Ich weiß auch genau, wie sich das als Tierbesitzer anfühlt. Und das sind ja keine Dinge, das sind ja Familienmitglieder. Aber es ist so klar, es gehört zum Beruf dazu.
Du musst dir da Trauerarbeit auch leisten, oder?
Ja, aber so viel.
Oder sagst
du
dann, also ich muss jetzt weiter?
Nein, also das versuche ich auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, so viel Empathie kriege ich eigentlich ganz hin. Also meine Patentante hat mal gesagt, so empathisch wie ich bin, hätte ich eigentlich Psychologie studieren sollen. Bräuchte man für den Beruf eigentlich fast. Ich denke mir, und das versuche ich auch den Besitzern klarzumachen, es ist immer so eine Sache, klar, das Herz fühlt, was es fühlen will. Und das ist schmerzhaft und furchtbar. Aber wir können den Tieren unnötiges Leid ersparen. Das Tier kann nicht sagen, ich kann nicht mehr oder ähnliches. Wir müssen die Entscheidung treffen. Natürlich fällt es einem nicht leicht, aber wir können sagen, okay, wenn es keine Chance gibt und bevor du leidest, dann musst du nur einschlafen. Und ich glaube, dass das Herz ist das eine, aber dass der Kopf weiß, es war fürs Tier das Beste. Das hilft in dem Moment vielleicht nicht, aber so auf lange Zeit, denke ich, ist es schon was mir eben auch im Grunde hilft. Ich weiß vom Kopf her, es war richtig, das macht es trotzdem schmerzhaft.
Also du bist praktisch nicht der Fan von langwierigen Chemos. Weil die gibt's ja.
Ja, also ich weiß. Bei manchen funktioniert es auch wirklich super und dann ist das auch alles in Ordnung. Aber ich habe eben auch schon Tiere erlebt, in den Augen hast du lesen können, dass das Tier nicht mehr kann und nicht mehr will, aber der Besitzer konnte nicht loslassen.
Wie viele Tiere schläferst du dann so einen Monat?
Teilweise auch mal Wochen, wo ich gar keinen einschläfern muss. Mein Ideal ist ja immer, ich schaffe es allen zu helfen, aber es gibt auch mal Wochen, wo man dann ja gefühlt jeden Tag auch mal ein Tier erlösen muss.
Jetzt stell dir mal vor, zu dir kommt ein Kunde mit einem alten Tier, der sagt, also du sagst, du hattest dem schon gesagt, das Tier muss eingeschläfert werden. Er bringt dir das vorbei und sagt, mach du das. Ich gehe, ich kann da nicht mit dabei sein.
Ich versuche den Besitzern dann schon zu sagen, wollen sie vielleicht dabei bleiben? Das ist ein kleiner Pieks, den kriegt er noch mit. Dann dauert es ein paar Minuten, bis er einschläft. Es ist meistens angenehmer, wenn der Besitzer dabei ist. Wenn derjenige aber sagt, nee, will er nicht, ja gut, okay, dann bleiben wir eben beim Tier. Also meistens setze ich dann auch eine von meinen Helferinnen hin.
Ich könnte jetzt zum Weinen anfangen jetzt. Das macht mich gerade richtig fertig, weil das Tier hat, der Mensch ist der größte Angelpunkt und das Tier liegt dann alleine da drinnen und weiß ja, dass es, ich glaube, das weiß schon, dass es jetzt zu Ende geht, oder?
Zum Großteil wissen sie es. Und ich habe, also das ist natürlich, das ist rein meine Empfindung, aber zum Teil habe ich dann auch das Gefühl, dass sie dir wirklich im Grunde sagen so, danke, dass jetzt was gemacht wird.
Echt tatsächlich?
Ja. Vor allem, wenn sie halt wirklich nicht mehr können, also wie oft dann ein Tier nochmal sich an mich rangeschmust hat, ne? Einfach nur nochmal dieses kurz hinkuscheln, obwohl ihnen furchtbar schlecht geht. Aber es gibt eben manche Menschen, die können es nicht ertragen, wenn es zu Ende geht.
Ja, und aber das, da muss ich doch dann durch.
Wie gesagt, ich kann niemanden zu irgendwas zwingen und das mache ich auch nicht. Und wir lassen aber keine Tiere alleine, deswegen meinte ich eben, also zur Not lasse ich eine von meinen Helferinnen da beim Einschlafen.
Du musst einen ganz schön hohen Verschleiß an Helferinnen haben. Für mich wäre das denn mein letzter Arbeitstag.
Meine Helfer sind hart im Nehmen.
Grüße an dieser Stelle gehen raus. Aber mal ehrlich, wie packt ihr das emotional?
Es gibt immer Sachen, die man leichter dann, sagen wir mal, an der Praxistür lassen kann als andere. Aber man muss auch irgendwann lernen, dass man halt nicht alles zu lange durcharbeitet. Mhm. Weil sonst, man arbeitet sich irgendwann auf.
Wann weiß ich, dass der richtige Zeitpunkt da ist, mein Tier gehen zu lassen?
Im Grunde, das, was man auch immer wieder beigebracht bekommt, ist, Lebensqualität muss noch da sein. Lebensqualität bei den Tieren wird im Grunde definiert mit, sie fressen, trinken und nehmen noch am Leben teil. Also sprich, bei einer Katze zum Beispiel, sie kommt noch ab und zu zum Kuscheln. Oder der Hund, er sucht noch die Nähe oder möchte noch spazieren gehen. Wenn sowas alles gar nicht mehr da ist, dann ist eben auch das, wo man sagt, naja, dann.
Wie teuer ist dann so eine Einschläferung?
Das wüssten jetzt meine Mädels besser als ich.
Okay, sehr gut. Denn mein nächstes Thema, Stichwort Hundeversicherung. Vor einigen Jahren gab sie ja noch gar nicht. Jetzt plötzlich
ploppen
hat
jeder aus dem
zweite
Boden
eine Hundeversicherung. Warum ist das so? Liegt das an den Tierarztkosten oder warum?
Also ich denke, zum einen ist es das, dass jetzt eben das so schön auch durch die Presse und sowas rausgetragen wurde, von wegen Tierarzt ist ja so viel teurer geworden. Was gar nicht so ganz stimmt, aber okay. Das schreckt natürlich viele ab. Weil dann ist natürlich gleich im Kopf, oh mein Gott, wenn dann mal was ist, kann ich mir das überhaupt leisten? Das andere ist, es wird inzwischen auch viel mehr gemacht und es ist viel mehr möglich, was man mit den Tieren machen kann und wie man helfen kann, was jetzt früher zum Beispiel nicht so war. Ich meine, meine Güte, es gibt inzwischen fast nichts, was man beim Tier nicht auch machen kann.
Ja, verstehe ich. Haben für dich die Tiere eine Seele?
Natürlich.
Alle?
Ja.
Auch die kleinen Flöhe?
Selbst die.
Sind für dich Tiere die besseren Menschen?
Muss ich leider sagen, definitiv ja. Absolut keine Möglichkeit zu lügen.
Wie gehst du mit Kunden um, wo du merkst, die gehen definitiv nicht schön mit ihrem Tier um?
Also ich versuche dann wirklich zu erklären und Auswirkungen zu erklären und was das machen kann. Das fängt schon bei solchen Sachen an, wie es wird in der Wohnung geraucht und die ganze Katze stinkt nach kaltem Rauch. Was für die Katze auch teilweise echt mal gesundheitsgefährdend ist. Ja, Ich sag's.
Ich habe es mal erlebt. Es war eine Familie mit zwei kleinen Kindern und die hatten einen kleinen Hund und die Kinder sind wirklich sehr grob mit diesem Hund umgegangen, weil ich mir echt gedacht habe, der arme Hund, was hat der da für ein Leben? Oder du siehst, der hat eine Verletzung, der Hund, die kann eindeutig von einer Fremdeinwirkung kommen. Ja, kannst gut. du da nicht hergehen und sagen, hey Leute, ich gebe euch das Tier nicht mehr mit.
Nee, geht leider nicht.
Es ist immer noch eine Sache.
Ja, und das ist eben das, was ich auch, da sind wir wieder beim Praktikum Veterinärwesen, was man da wirklich sehr am eigenen Leib mitgekriegt hat. Man ist sehr beschränkt in dem, was man wirklich machen darf, weil es ist eben immer noch eine Sache. Und ich kann nicht sagen, sie dürfen den jetzt nicht mehr mitnehmen, aber in dem, was mir möglich ist, versuche ich, den Leuten das klar zu machen. Ich sage auch mal teilweise, wenn ich bei den Kindern, eben wenn ich zum Beispiel mitkriege, die sind jetzt da zu grob, ne, bei mir in der Behandlung, dann rede ich auch mal direkt mit den Kindern. Weil manchmal ist das was anderes, wenn das jemand anders sagt, als wenn es die eigenen Eltern sagen.
Gibt es ein Tier, was dir bis heute nicht aus dem Kopf geht, wo du echt sagst, boah, das war vielleicht sogar der schwerste Moment in meiner bisherigen Karriere?
Sachen, die einem natürlich am meisten im Kopf bleiben und die einen am meisten auch aufzehren, das sind natürlich die eigenen. Meine Güte, was habe ich geheult wie ein Schlosshund, als unser Pferd eingeschläfert werden musste. Mit dem bin ich 25 Jahre lang groß geworden.
Und jetzt behandelst du es nicht mal mehr?
Nee, weil ich im Pferdestall groß geworden bin. Ich weiß also, wie die Pferdeleute sind.
Darf ich mal fragen? Ich weiß nicht mehr, du bist noch keine 40, oder?
Dieses Jahr.
Wirst du 40?
Ja.
Aber es ist vielleicht schon toll, du hast dieses Jahr einen runden Geburtstag und bist eigentlich da im Leben angekommen, wo du hin wolltest, oder?
Also sag mal so, mein Leben ist nicht im Mindesten so gelaufen, wie ich es eigentlich mir früher mal vorgestellt habe.
Na warum? Du wolltest doch Grundschullehrerin oder Tierärztin werden.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was funktioniert hat. Nein, also ich bin jetzt so, ich bin zufrieden. Es ist in Ordnung, so wie es jetzt ist. Ausbaufähig ist es natürlich. Wenn ich noch irgendwann mal sowas hinkriege, wie dann vielleicht doch mal sowas wie Privatleben aufzubauen oder ab und zu mal Pause-Taste drücken zu können, dann...
Du lebst für deinen Job, gell?
Ja, irgendwie schon.
Ja, dann musst du erst mal einen Partner finden, der das mitmacht.
Erstmal muss man überhaupt einen Partner finden, die was mitmachen, redet man dann.
Aber wo siehst du dich in 10 Jahren?
Hoffentlich nicht überarbeitet.
Die Gefahr besteht, gell?
Ja, die Gefahr besteht. Also ich hoffe wirklich, dass in 10 Jahren, dass ich es dann in der Zwischenzeit geschafft habe, noch einen anderen Tierarzt zu finden, dass wir das zusammen machen, weil das einfach auch erstens den Tieren gegenüber, dann könnte man einfach dementsprechend wirklich auf alles besser eingehen. Und das andere ist, dann wäre man einfach ein bisschen ausgespannter, sagen wir mal. Also nicht ganz so überlastet, sondern eher nur ausgelastet. Das wäre so das, was ich mir wünsche. Und ja, aber ansonsten, ich habe eigentlich alles, was ich mir in den Kopf setze, kriege ich irgendwie hin. Ich glaube, da habe ich genug Dickschädel von meinen beiden Elternteilen abgekriegt.
Aber sie hat ein großes Herz. Und wenn jetzt einer sagt von den Zuhörern, Mensch, zur Bäcker nach Hamburg, da fahre ich lieber ein Stückchen weiter. Oder hallo, die wohnt gleich um die Ecke. Wo findet man dich?
Wahrscheinlich immer in der Praxis.
Oder im Internet unter
www.tierarztpraxis-deborabecker.de.
Ah, das Deborah muss man schon. Warum hast du nicht einfach tierarztpraxis-becker.de?
Weil es das schon gab.
Ach so, okay. Also
genauso Deborah. Die E-Mail-Adresse ist leider auch so lange. Es gab alles schon. Deborah, Deborah.
Weißt du, wie ich immer mache? Ich gebe in Google ein Bäcker Hamberg, also Hamburger ja. Schinken und Berg, da kommen unsere Zuhörer dann eher hin. Also schaut mal vorbei. Von mir gibt es wirklich eine 5-Sterne-Empfehlung. Es ist immer herzlich und der Hund kommt immer, immer gerne
ja,
zu dir.
Ja, er wedelt auch gerade.
Ja, ja, genau, er hört dich. Also er liegt seelenruhig da und wedelt mit schlafend mit dem Schwanz.
Nein, das Auge ist auf.
Ja, dann kommt die Tierärztin wieder durch. Meine letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, möchte ich auch dir stellen. 3 Menschen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen möchtest.
Zum einen meinen Urgroßvater Domke, den hätte ich gerne kennengelernt.
Ist er Domke? Was ist für ein Name?
Das ist im Grunde mütterlicherseits.
Auf jeden Fall nichts Bayerisches.
Nein, nein, ganz woanders. Ehemaliges Kriegsgebiet. Fragt mich jetzt nicht mehr genau, woher sie waren. Auf jeden
Aber
Fall.
Warum ausgerechnet ihm, wenn du nicht mal weißt, wo er herkommt?
Weil ich immer erzählt bekommen habe, ich bin ihm so ähnlich und er hätte mich heiß und innig geliebt und ich habe die Locken von ihm und was weiß ich was. Und ich muss sagen, es gibt nicht so viel Familie die ich generell habe. Deswegen so der, wo alle sagen, alle durch die Bank, der hätte mich geliebt, das hätte ich gerne festgestellt.
Wer wäre deine Nummer zwei?
Patrick Swayze.
Nee, oh Gottes Willen. Jetzt kommt die Dirty Dancing.
Und ich würde ihn eiskalt mitten im Café fragen, ob er einmal mit mir tanzt.
Ich hätte jetzt alles gedacht, aber weil der ist ja ein bisschen vor unserer Zeit, muss man jetzt sagen.
Ja, und?
Ja, okay. Ja, sei es dir vergönnt. Wer wird deine Nummer drei?
Siddhartha, Buddha. Das ist eine Kombi, ne?
Ja, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Warum ausgerechnet ihr?
Weil ich mir wirklich denke, so in der heutigen Zeit, wo so viele nur auf das eigene Wohl bedacht sind und immer diese Ellenbogengesellschaft und immer dieses, doch teilweise auch dieses Intrigante und immer so ein bisschen unterschwelliger Hass irgendwo immer mitschwingt, wüsste ich zu gerne, wie man das hinkriegen kann, dass man da trotzdem sagt so, ja, es ist so, lass sie sein.
Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Ich kann es nachvollziehen. Wow. Liebe, warum sagen dich eigentlich deine Freunde Debbie zu dir?
Das ist weil Deborah, aus der Schule. Das ist aus der Schule geblieben.
Echt?
Ja, mein damaliger Englischlehrer hat aus Deborah Debbie gemacht und da eben auch die Diskussion immer war, wie spricht man es aus, ist es bei allen bei Debbie geblieben. Ist kürzer, weiß also jeder, wie man sagt.
Debbie zu dir,
ja,
gell?
Sagen
ja,
alle.
Genau, weil ich sage das jetzt auch, liebe Debbie, schön, dass du heute da bist. Liebe Deborah, wie hört sich denn das an? Drum, liebe Zuhörer, also für euch ist sie die Frau Becker, für mich ab heute die Debbie. Schön, dass du uns mal ein bisschen teilhast haben lassen an deinem Traumberuf, dass er ja zweifelsohne ist, denn du, bei dir sprießt der Tierarzt aus jeder Pore, aus jeder Lachfalte. Es ist wirklich,
ja, und
es
haftet
ist dein
an
Job,
jeder Klamotte.
Gell? Ja. Das stimmt, es riecht, ich rieche schlecht, aber der Hund hat es gleich gemerkt, jawohl, da ist sie wieder.
Ja, und ich sehe auch immer so aus. Also wenn ich nicht voll mit Haaren bin, dann habe ich nicht gearbeitet.
Dann hoffen wir, dass du ganz lange noch deinen Job machen kannst, viele, viele Tiere glücklich machen darfst, wenige einschläfern musst.
Hoffentlich.
Und ja, wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die dir das Leben schreibt. Und du darfst dich jetzt noch ein bisschen um Wilson kümmern.
Aber sowas von.
Jawohl. Also dann, bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.